Ja, das Thema Aufrichtigkeit. Wir haben hier so ein paar kleine Masken. Entweder so eine. Mit Heiligenschein ist dieses Mal keine dabei. Aber vielleicht habt ihr die ja auf, zumindest für den Gottesdienst. Es ist daran gedacht, dass man während des Gottesdienstes hier vorne zu diesem Mülleimer kommen kann, auch während des Gebetes nachher. Und da vielleicht seine eigene Maske draufschreibt, das, was auf der Rückseite an freier Fläche ist, kann dazu dienen, draufzuschreiben: Herr, ich habe so eine fromme Maske oder so eine Fähigkeitsmaske, dass ich alles kann, oder Gesundheitsmaske, meine Frau weiß nicht, dass ich todkrank bin, oder was auch immer. Oder wenn, was, also wie gesagt, es ist eine Chance, das vor Gott auszudrücken. Das muss auch niemand lesen, das muss auch niemand mitkriegen. Sondern das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und solche Masken kennen wir ja durchaus. Man setzt sie auf, gerade wie das auch im Pantomimenstück deutlich gemacht wurde. Je nachdem, wer da so draußen vor der Tür steht, man schaut durch den Türschlitz hindurch und sagt, aha, jetzt brauche ich die mit der Frömmigkeit, jetzt kommt der Pastor mit dem besonders geputzten Heiligenschein oder jetzt kommt der Sportmensch und will mit mir Sport machen und ich schaffe das eigentlich gar nicht, aber ich tue so, als ob das alles gar kein Problem für mich wäre und so weiter und so weiter. Fromm, fröhlich, gesund, reich, was auch immer man selber für eine Maske so drauf hat. So ein Thema zu thematisieren, das ist schon eine Herausforderung. Und dann auch noch etwas auf so eine Maske zu schreiben oder vor sich selber das auch einzugestehen, dass ich eine Maske, wie auch immer, vor mir habe, aufsitzen habe. Ich habe so ein Maskenbild mal mitgebracht. Ich glaube, das war schon zu sehen gerade. Oh, sie hat sich verzogen, die Gute. Ist ja interessant. Man kann dahinter eben nicht alles sehen, was da so in meinem Leben stattfindet. Sie ist weiß, sie ist schön, sie ist hell. Was für eine Maske hast du auf? Wie geht es dir? Gut. Denn was passiert in einer frommen Gemeinde, wenn es uns nicht gut geht? Hast du nicht richtig geglaubt, dass es dir schlecht geht? Hast du nicht richtig gebetet, dass die Krankheit weg ist? Hast du nicht richtig, wie auch immer? Und dann bekommt man irgendeinen frommen Satz zwischen die Hörner geschrieben. Ah, du musst mehr Bibel lesen und glauben und beten und so irgendwie, nicht? Und dann ist man schon für den Rest des Sonntags satt. Man setzt eine Maske auf. Was passiert mit dem Gegenüber, wenn ich ihm wirklich sagen würde, heute geht es mir nicht gut? Es irritiert den Guten doch, denn er hat ja auch seine Maske auf. Und er ist ja gar nicht darauf vorbereitet, dass du heute deine hell angestrichene weiße Kalkmaske gar nicht aufhast, sondern sagst, ah, mir geht's heute nicht so gut, ich habe wirklich Sorgen, das und das ist das Problem. Denn wir erwarten ja doch, wenn man dann sich hinsetzt und betet, dann ist alles weg, so wie beim HB-Männchen, nicht? Es geht alles wie von selbst, rauche eine HB und schwuppdiwupp, die Sorgen, die Krankheit, alles weg. Was wäre es denn, wenn man dem anderen sagen könnte, müsste, sollte, mir geht's heute nicht so? Das sind wir kaum gewohnt, darüber offen zu reden. Warum setzt man also Masken auf? Möglicherweise auch ein wenig aus Menschenfurcht. Was passiert mir, wenn er wirklich weiß, wie es mir geht? Wenn er wirklich mitbekäme, was da hinter meiner Maske an Sorgen ist, an Fragen ist. Und das geht uns als Pastorensleuten ja doch ganz genauso. wenn man den Pastor fragt, wie steht's um deinen Glauben, und er würde sagen, oh, ich habe Mühe mit dem Gebet und weiß gar nicht, ob Gott existiert, mit dem ich rede. Ich rede im Moment nur zur Decke. Ich finde das super, gerade auch im Pastorenkreis, wenn wir diese Offenheit haben und auch uns erarbeitet haben in den letzten Jahren, dass Kollegen das dann sagen können. Im Moment weiß ich gar nicht, ob Gott meine Gebete hört. Und ich weiß auch gar nicht, ob er im Moment überhaupt da ist. Irgendwie ist er weg. Es funktioniert vorn und hinten bei mir in meinem Dienst nichts. Es ist schön, wenn man unter Kollegen so offen sein kann, denn wir sind ja auch Konkurrenten. Denn die Bekehrten, die drüben irgendwo nicht eingebunden werden, die kommen dann zu uns, denn wir sind ja diese gesegnetere Gemeinde, oder? Ich finde es sehr gut, wenn man diese Menschenfurcht ablegen kann. Was sagen die anderen? Wie bewerten sie dich? Sei es die Nachbarn, sei es die Arbeitskollegen. Was würde passieren, wenn du auf der Arbeit sagen könntest, müsstest, solltest, diese Arbeit schaffe ich nicht, da weiß ich nicht, wie das geht. Welcher Chef lässt dich noch einen Monat länger an der Arbeitsstelle bleiben? Oder im Sportverein, wenn jemand sagt, was, das schaffst du nicht? 10 Liegestütze und dann, was weiß ich, das, doch, hör mal, was bist du denn für einer? Das zu verbergen, darauf sind wir getrimmt, mit diesen Dingen, mit diesen Masken umzugehen. Angst vor der Realität, wenn die anderen wüssten, dass ich zu schwach bin, dass ich zu unsicher bin, dass ich zu verletzlich bin, dass hinter meiner harten Maske ein weicher Kern, ein schwacher Kern, ein verletzlicher Kern sitzt. Was wäre es, wenn wir uns das zumuten müssten? Bist du dann nicht unten durch? Können die Leute dann noch mit dir etwas anfangen? Lachen sie dann nicht über dich? Betrachten sie dich dann nicht als Opfer? Als jemand, den man dann irgendwie überholen kann? Zumindest in der Arbeitsstelle ist es doch. Wenn man dir nachweisen kann, dass du eine Schwäche hast, dann ist der Konkurrent schon kurz davor, dir diese Arbeitsstelle abzunehmen. Ist es nicht so? Schwächen zuzugeben, Angst vor der Realität. Warum setzen wir Masken auf? Die Maske als Schutz. Die Maske als Schutz vor Ablehnung, vor Verletzungen. Die Angst davor, die gleichen Verletzungen verpasst zu bekommen wie damals. Damals, als ich noch Vertrauen hatte, als ich noch meinte, mit dem oder mit der offen über bestimmte Dinge reden zu können. Und das mache ich nie wieder. Die Maske als Schutz vor dem, was da wie damals passieren könnte, was mir damals eben passiert ist. Und das ist auch in frommen Kreisen so. Ich bin auch schon mal mit Tränen in den Augen aus einer Gemeindestunde rausgegangen, weil ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Nicht bei uns hier in der Gemeinde, woanders, aber immerhin. Von einem Kollegen angemacht worden, so dass ich im Weinkrampf ausgebrochen bin. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so mit mir umgeht. Sind wir nicht Brüder? Das macht man einmal, das macht man vielleicht zweimal, wenn jemand einen nochmal überredet hat, aber dann nie wieder. Maske, natürlich geht's mir gut. Und man lässt sich keine Schwachheit anmerken. Das Themenjahr, ich habe mir von meiner Reparaturfirma extra 2 Kugellager erbeten. Wenn wir miteinander ein ganzes Jahr lang uns über geistliche Themen unterhalten, ist das so, wie wenn die Kugellager ausgetauscht werden, wenn es Schwierigkeiten gibt. Es ist bei einem Auto ganz normal, wenn es dann Verschleißteile gibt, die ausgetauscht werden. Und manchmal sehen die Kugellager von außen ganz natürlich und selbstverständlich. So könnte man sie vielleicht wieder einbauen. Wenn man sie aufmacht, ich weiß nicht, ob das sichtbar ist. Das eine geht noch, ist auch ausgetauscht worden, weil es irgendwie nicht mehr rund lief. Bei diesem Kugellager hier fehlt eine der Kugeln. Das findet man nur, wenn man sie austauscht, rausnimmt und mal guckt, läuft's bei mir geistlich noch rund? Wenn wir unser Auto ich muss morgen zum TÜV und übermorgen muss es wieder getüft werden und so weiter und so weiter, es ist doch normal, dass man sein Auto dann zur Werkstatt bringt und sagt, hey, wenn die Kugellager nicht in Ordnung sind, tauscht das mal aus, vielleicht fehlt tatsächlich bei mir geistlich gesehen eine Kugel. Ist das so schlimm? Beim TÜV alle 2 Jahre machen wir regelmäßig, halten wir für normal. Aber im geistlichen Leben denken wir doch, lass niemanden an dich ran, damit er nicht so ein Kugellager findet, wo dann unter Umständen so eine Kugel fehlt. Ist das nicht Unsinn? Christus an sich arbeiten zu lassen, Aufrichtigkeit. Gemeindeleben neu belebt durch ihn, das ist der Hintergrund, das ist der Sinn dieser Sache. Es ist ein dickes Buch, natürlich, und da macht man sich Mühe, man muss lesen und dies und jenes, man muss da auch blöde Fragen beantworten, muss da reinschreiben, was man wirklich denkt. Hoffentlich liest das niemand dann. Aber ist das nicht genau der Weg, den man mit dem Auto auch geht, dass man sagt, schau doch mal, was da wirklich mit meinem Motor los ist, der läuft nicht mehr rund. Guck doch mal genau hin. Es ist doch Unsinn, dann Dinge in irgendein Formular für das Auto oder beim TÜV, den TÜV-Bericht einzutragen, was vorne und hinten nicht stimmt. Wenn irgendwas am Auto nicht stimmt, will ich das wissen, es muss repariert werden, denn ich muss damit doch auf die Autobahn. Ist doch Unsinn, da zu tun, so zu tun, als ob alles läuft und auf der Autobahn gibt es dann den größten Unfall. Was für ein Unsinn. Beim Auto halten wir dieses für normal, ganz regelmäßig in den Untersuchungsbericht reinzugehen und geistlich gesehen lassen wir niemand an unsere Seele ran, auch Christus nicht. Das ist doch Unsinn. Halten eine fromme Maske mit extra ausgeschnittenem Heiligenschein über uns, damit andere merken, ich bin nur fromm, ich bin jeden Tag fromm und ich kann vor lauter Glauben kaum noch gehen. Es ist schön, wenn in diesen Texten dann auch aufgeschrieben wird, schreib auf, was du wirklich denkst, was in deinem geistlichen Leben wirklich geschieht. Schau doch mal dein Verhalten an. Wo setzt du wirklich Akzente, die nicht okay sind, die von Christus her nicht gedeckt sind? Aufrichtigkeit. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther ist ja einer derjenigen, die das gelebt haben. Oh, der ist aber lang. Ja, ist interessant, wenn die unterschiedlichen Formate der Computer die Bilder nett hin. Aber es soll ja auch, der stehende Luther, er steht wirklich aufrecht, allerdings wohl. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ein aufrechter Mensch, der sagt, ich stehe zu der Wahrheit, die ich gefunden habe, egal was da kommt, vor Kaiser und Fürsten und wem auch immer, ist mir völlig egal. Und wenn es mein Leben kostet, hier stehe ich. Aufrichtigkeit, der Mann hat Rückgrat. Hatte Rückgrat, ist schon ein paar Jährchen tot. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aufrichtigkeit, zu seinem Glauben zu stehen, zu dem, wer man ist und was man denkt und was man glaubt. Hier stehe ich, ich lasse mich hier nicht wegbewegen, denn das ist mein Standpunkt. Das ist was anderes als der Aal, der sich überall durchwindet und überall so tut, als ob er so ist wie die Leute um ihn herum. Wenn ich bei Christus meinen festen Halt gefunden habe, dann kann ich das auch anderen Leuten weitersagen. Wenn ich so denke und so bin mit dieser Vergangenheit, dann kann ich auch bei einem Taufzeugnis sagen, das und das ist gewesen und ich weiß, das war nicht richtig und ich habe den Weg verändert und jetzt stehe ich hier und möchte zu Christus gehören. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aufrichtigkeit, Rückgrat zeigen. Aufrichtigkeit hat mit Klarheit und Wahrheit zu tun. Dieser Mann hat nichts zu verlieren, obwohl er beinahe alles verloren hätte. Man trachtete ihm nach dem Leben, Er wurde für vogelfrei erklärt. Und er hat sich trotzdem nicht gewunden wie ein Aal, sondern hat gesagt, hier stehe ich. Ich bin so, wie ich bin. Und diese Wahrheit, dafür stehe ich. Seine Gegner haben versucht, alles Mögliche an ihm rumzupopeln. Irgendwelche, wenn man also die Flugschriften von damals sich einmal anschaut und die Karikaturen über ihm, was hat man ihm alles angehängt? Diese Aufrichtigkeit ein Vorbild. Wir nehmen häufig eher dann die Masken, die wir kennen und die wir gerne aufsetzen. Der Predigttext aus Sprüche 28,13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich selber zu belügen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich selber zu belügen, so zu tun, als ob. Und das Nächste wäre dann, Gott zu belügen, auch ihn mit hineinzuziehen in die Lüge, die man lebt. Und spätestens Gott sagt, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass du gerade stehst. Ich weiß, dass du Sünder bist. Tu doch nicht so, als ob du heilig wärst. Ich weiß, dass du Sünder bist. Und das ist ja die seltsame, die besondere Sache, die wir zu verkünden haben. Wir verkünden einen Gott, der weiß, dass du Sünder bist. Wir feiern Abendmahl, weil Gott dafür eine Lösung gefunden hat. Aber wenn man eine Lösung für ein Problem gefunden hat, heißt es ja, dass man ein Problem hat oder hatte. So zu tun, als ob man dieses Problem gar nicht hätte. Und mich hat mich immer gewundert, wenn Menschen mir auch, wir haben ja früher Zeltmissionen gemacht und so solche Dinge, wenn Menschen mir gesagt haben, oh, für mich hätte Gott sowas nicht machen müssen. So schlimm bin ich doch gar nicht. Also sein Leben für mich, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wie kommt man auf so eine seltsame Idee, das zu sagen, wenn Gott den Eindruck hat, er müsste seinen Sohn senden auf diese Erde und dass meine Schuld so schwer ist, dass er dafür das Leben seines Sohnes gibt? Mache ich ihn tatsächlich zum Lügner, wenn ich sage, für mich wäre es doch nicht nötig gewesen? Und das sagt der Johannesbrief. Wir machen ihn zum Lügner. Wenn Gott sagt, für dich wäre es notwendig, diesen Weg so zu gehen, ich habe diese Lösung für dich so gefunden, weil du Sünder bist, weil deine Sünde dich von mir trennt, du würdest in ein Loch der Hölle hineinfallen und ich möchte das nicht, dass du da hineinkommst. Deswegen, Jesus nimmt die Schuld dir ab und du sagst, oh, das wäre aber nicht nötig gewesen. Eine Maske. Aufrichtigkeit, so zu tun, als ob man das nicht braucht. Es ist interessant, der Psalm 32 als nächster Predigttext. Er schreibt das ja so ein wenig und macht das deutlich. Nachdem er seine Sünde vor Gott verbergen wollte, die Geschichte mit Batseba, einer seiner obersten Heerführer, ein feiner Mann, hatte eine hübsche Frau, sie badet sich, er sieht sie, er begeht mit ihr Ehebruch und dann schickt er ihn an die vorderste Front und sagt seinen anderen obersten Heerführern, wenn die Schlacht am heißesten ist, zieht euch von ihm zurück, lasst ihn alleine kämpfen und er kämpft und er stirbt, weil die Feinde zu übermächtig werden, alle gegen ihn. David versucht das zu verbergen, zu vertuschen. Und es kommt der Prophet Nathan auf ihn zu und sagt, David, so geht das nicht. Gott zieht seinen Segen von dir und von uns als ganzem Volk ab. Das kannst du so nicht bringen. Das geht nicht. Und dann schreibt er diesen Psalm nach seiner Bekehrung, nach seiner Buße, nach seiner Umkehr. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte auch ich, sag ich mal, auch ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Es verschmachtete mein Gebein, schreibt und übersetzt Luther. Es verschmachtete mein Gebein. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Wenn Gott einen Weg, einen geistlichen Weg für uns konstruiert, sollte man diesen Weg gehen. Das ist die ganze Predigt. Wenn Gott einen geistlichen Weg für dich konstruiert und sagt, es ist schlecht, so wie es im Moment ist, ich erfinde und schaffe einen Weg heraus, dann sollte man diesen Weg so gehen. Punkt. Und David und die Bibel berichtet das ja von dem schönsten, besten König Israels. So einen frommen König hat Israel nie wieder gekriegt. Und sie berichtet von ihm dieses Ding. In aller Ausführlichkeit, man möge das nachlesen, im Alten Testament. Breiter hätte man das fast gar nicht mehr ausweizen können. Selbst David hat versucht, das zu verbergen. Das ist so menschlich wie nur was. Und wenn du das von dir selber sagen musst, dass das bei dir auch geschieht oder geschehen ist, dann bist du in guter Gesellschaft. Aber David war geistig genug, hatte noch so viel geistliches Gespür, dass er gemerkt hat, ups, da verschmachte ich, da geht der Lebenssaft weg. Da fange ich an, geistig zu vertrocknen, das geht so nicht. Und von Monat zu Monat unter Umständen, seine Hand lastete schwer auf mir. Das ist ja eine Beschreibung, ein geistliches Empfinden, was David noch hatte, um wahrzunehmen, nee, also da muss ich die Notleine, die Reißleine ziehen, dass ich diesen Weg nicht weitergehe. Wenn Gott einen geistlichen Weg erfindet für dich, dann solltest du ihn gehen. Mach das. Geh nicht anders. David hat es versucht und sagt, war nicht gut. Als ich den aber wieder zurückgegangen bin, als ich meine Sünde ihm bekannt habe, ihm gebracht habe, das heißt ja nicht, dass man seine Sünde so via Mikrofon allen Leuten mitteilen muss, das heißt es ja nicht, sondern dass man das mit Christus, mit Gott, sagen wir, mit Christus heute im Neuen Testament, im Neuen Bund, mit Christus das ausräumt, die Dinge ausräumt, beichten. Beichten muss man nicht irgendwo vor versammelter Mannschaft, sondern das ist eine Sache vor Gott und dir und einem Zeugen. Und das reicht ihm. Dann ist es okay. Warum gehst du diesen Weg nicht? Geh den Weg. Nimm deine Maske, schmeiß sie in den Mülleimer. Hör auf damit. Ich wünsche dir, dass Gott dir dieses geistliche Empfinden schenkt, wie David es noch hatte. Zu spüren, dass da der Segen Gottes anfängt, unter den Fingern wegzulaufen. Der hat das noch empfunden. Wenn du schon so weit bist, dass du das nicht mehr empfindest, das ist schlimm, das ist schwierig. Aber er hat das noch empfunden, dass ihm der Segen abhanden kommt. Das zerläuft mir unter den Fingern, da fange ich an zu verschmachten, da vertrockne ich ja geistlich. Gut, wenn das bei dir noch der Fall ist und du das wahrnimmst. Erster Johannes 1, 6 bis 10 aus dem Neuen Testament, ein Paralleltext. Wenn wir behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Also, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben, doch uns und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott doch zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Und zeigen damit, dass die Wahrheit nicht in uns ist, das ist auch eine andere Übersetzung. Aufrichtigkeit kennt drei Bereiche: vor Gott, vor mir selbst, vor den anderen. Wenn du dieses Heft durcharbeitest, wirst du am Ende dieser Lektion finden, dass sie freundlicherweise so ein paar Dinge sehr konkret gemacht haben, aufgeschrieben haben. Vor Gott ehre ich Gott mit den Lippen, mein Herz ist aber weit und fern von ihm. Wenn du hinter dieser Frage in diesem Heft einen Haken machen musst, ja, das stimmt, solltest du das vor Gott klären. Oder vor mir selbst. Gibt es Wahrheiten in Gottes Wort, die ich kenne oder anderen sogar vorhalte, sie selbst aber nicht in meinem Leben praktiziere? Wenn du hinter so einem Satz einen Haken machen musst, dann klär das mit Gott. Du hast im Wort Gottes das und das gelesen und hältst das anderen sogar vor, aber lebst es selber nicht. Maske. Oder zum Schluss, vor anderen, wenn wir versuchen, einen besseren Eindruck zu hinterlassen, als es der Wahrheit entspricht. Das, was ich am Anfang der Predigt versucht habe zu karikieren. Wie geht es dir? Gut, gut geht's. Da fängt es an. Lasst uns miteinander beten. Gott das hinlegen, auch im stillen Gebet. Und wenn du die Maske aus Pappe nehmen möchtest, um ein Thema draufzuschreiben, wo du merkst, da bin ich mit der Maske dran, dann komm nach vorne, schmeiß es da rein. Wir lesen das Zeug nicht durch, gewisslich nicht. Wer betet?